Democracy doesn't work anywhere in the world.
Demokratie funktioniert einfach nicht, nirgendwo auf der Welt. Wie viele Menschen haben auf einem Schiff das Sagen? Ein Kapitän oder 10? Wie willst du denn mit vielen Menschen ein ganzes Land effektiv führen?
How can you run a country with lots of people?
Dieser Mann ist ganz klar kein Anhänger der Demokratie. Zu langsam, zu kompliziert, zu ineffizient seien die Entscheidungsprozesse. Argumente, die man ja zurzeit öfter mal hört, nicht nur in Europa, wo immer mehr Menschen das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeiten demokratischer Parteien verlieren, sondern eben auch in Kuwait, woher dieser Mann stammt, der sich da nach starker Führung sehnt und nicht nach ständigen Wahlen. Nun muss man sagen, wurde in Kuwait in der Vergangenheit auch recht viel gewählt, im letzten Jahr zum dritten Mal innerhalb von 2,5 Jahren. Die Frage bleibt aber natürlich, ob diese Wahlen gleichzusetzen sind mit Demokratie. Im Moment wohl sowieso nicht. Erst im Mai nämlich hat der Emir des Landes das kuwaitische Parlament vorerst aufgelöst.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Ja, und wir blicken hier heute auf Kuwait, eine konstitutionelle Erbmonarchie, die im Nahen Osten in Sachen Demokratie eigentlich lange als sehr experimentierfreudig galt. Jetzt soll aber das Land eine neue Verfassung bekommen und die Frage ist, wohin geht die Reise? Unsere Korrespondentin Anna Osius war in einem Land unterwegs, das zwar extrem reich ist, aber auf vielen Gebieten nicht so recht voranzukommen scheint.
Dass der kleine Golfstaat Kuwait irgendwie anders ist als die benachbarten Länder, sieht ein Reisender schon bei der Landung. Während in Dubai gläserne Hochhausfassaden in der Sonne glitzern und in Katar ein hochmoderner Flughafen seine Gäste eindrucksvoll empfängt, holpert das Flugzeug in Kuwait über eine bucklige Rollbahn, an deren Rand vertrocknete Gräser durch große Risse im Asphalt wachsen. Der Flughafen sieht aus, als wäre die Zeit in den 80er Jahren stehen geblieben. Zerschlissene rote Kunstledersitze, auf denen gelangweilte indische Kinder toben. Bräunliche Deckenverkleidungen, der Visaschalter verschämt versteckt zwischen 2 Abfluggates.
Yes, hi.
Dort legt ein Angestellter in Badeschlappen erstmal den Pass auf einen mit Klebeband geflickten Kopierer, der mindestens so alt ist wie der Bedienstete. Anschließend, beim modernen Fingerabdruck-Lesegerät, streikt die Technik. Der Grenzbeamte lächelt schulterzuckend. Welcome to Kuwait.
Thank you so much. Just here. Thank you so much.
Eines der reichsten Länder der Erde mit unvorstellbarem Vermögen durch Erdölvorräte, das bei Weitem nicht nach Reichtum aussieht.
Kuwait sollte modernisiert werden. Es war lange Nummer 1 unter den Golfländern.
Fatma Al-Sesela sitzt in der Lobby eines Hotels in Kuwait-Stadt und ärgert sich über die schleppende Entwicklung ihres Landes. Eigentlich wollten wir uns über die Auswirkungen des Klimawandels unterhalten, aber die Politik in Kuwait ist viel zu spannend. Das, was sich gerade im Land tut, oder eben auch nicht. Die junge Aktivistin will Veränderungen in Kuwait, vor allem ökologisch.
Früher haben sich die Dinge hier schnell entwickelt. Einst haben wir sogar Dubai finanziell unterstützt. Aber die haben nicht die Demokratie, wie wir sie haben. Und mit der Demokratie kommt die Bürokratie, die alles verlangsamt. Schau dir die neue Universität an, die kürzlich eröffnet wurde. Sie wurde in den 70er Jahren geplant. Jetzt verstehst du, was ich mit Bürokratie meine und wie langsam die Dinge hier funktionieren.
Und eines präge das Land seit Jahrzehnten, erzählt sie. Das kollektive Trauma durch den Überfall des irakischen Diktators Saddam Husseins Anfang der 90er Jahre. Der zweite Golfkrieg, in dem das Emirat am Ende von den USA und einer Allianz aus arabischen Ländern befreit wurde. Bilder, die die Welt bis heute mit Kuwait verbindet. Eine Zäsur, eine Verwundbarkeit, die das kleine Land in seinen Grundfesten erschüttert hat. Fatma war damals noch nicht geboren.
Sie machen den Golfkrieg immer für alles verantwortlich, für die Bürokratie, die langsame Entwicklung hier, für alles. Na hör mal, das ist doch über 30 Jahre her. Es kann nicht etwas die Schuld an allem haben, wenn das seit 30 Jahren vorbei ist.
Gerade mit Blick auf den Klimawandel, der im heißen Wüstenland Kuwait für Temperaturen von über 50 Grad sorgt, will Fatma eine neue Ausrichtung des Landes für die Zukunft.
Wir brauchen einen ökologischen Bewusstseinswandel in Kuwait. Die junge Generation ist einfach zu begeistern, aber die alte Generation, ich weiß einfach nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Ich vertraue darauf, dass der neue Emir die Probleme löst und das Land neu organisiert.
Eigentlich stehen Kuwaits Reisemachthaber nicht gerade für Erneuerung und Aufbruch. Der neue Emir, Michal al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, ist selbst bereits 83 Jahre alt und kam ins Amt, als Ende vergangenen Jahres der alte Emir mit 86 Jahren starb. Der neu ernannte Kronprinz ist 71 Jahre alt. Ein IT-Unternehmer, den wir zufällig im Hotelaufzug treffen, bringt es auf den Punkt. Er reise ja viel am Golf, erzählt er. Dubai und so, spannende Märkte. Aber Kuwait? Nein, da schaue er nur pro forma einmal im Jahr vorbei. Hier tut sich ja eh nichts, meint er schulterzuckend.
Kuwait tends to be a rather sleepy place.
Kuwait sei eigentlich ziemlich verschlafen, sagt auch Simon Henderson, Golfkenner am Washington Institute.
Es gab ständig Streitigkeiten zwischen der Herrscherfamilie und der Nationalversammlung.
Permanenter Streit zwischen Parlament und Regierung, eine aufgeblähte Bürokratie, langsame Entscheidungsprozesse, ein ineffizienter Wohlfahrtsstaat, Korruption und Vetternwirtschaft. Das politische Versagen Kuwaits hat viele Facetten. Doch auf eines waren die Kuwaitis immer stolz. Als einziges Land am Golf war Kuwait bisher in Ansätzen demokratisch. Das frei gewählte Parlament gilt als eines der mächtigsten im ganzen Nahen Osten. Oder besser, galt. Denn vor einigen Wochen ist Bewegung gekommen in den kleinen Ölstaat.
Now let's go to the Gulf region, in particular to Kuwait. A political turmoil is really hitting the Gulf nation.
Die Meldungen von Mitte Mai wirkten wie ein Donnerschlag. Der neue Emir von Kuwait löst das Parlament mit sofortiger Wirkung für bis zu 4 Jahre auf und wird somit ab sofort zum alleinigen Herrscher. Zudem kündigt er Verfassungsänderungen an. Internationale Beobachter wie Politikwissenschaftler Michael Herb sind beunruhigt.
Die Demokratie ist akut in Gefahr. Kuwait war bislang ein Land mit semidemokratischen Strukturen. Die Kuwaitis haben das Recht zur Wahl eifrig genutzt. Mit der Auflösung des Parlaments und der Aussetzung der Verfassung ist Kuwait völlig autokratisch geworden.
Das einzige funktionstüchtige Parlament in einem Golfstaat wurde aufgelöst. Dinge haben begonnen, sich zu verändern. Das könnte eine sehr spannende Entwicklung werden in einem der wichtigsten Länder am Golf. Kuwait ist schließlich einer der wichtigsten Ölexporteure der Welt. Deswegen sind politische und wirtschaftliche Entscheidungen hier strategisch von großer Bedeutung.
Wohin steuert Kuwait, das bislang einzige Land am Golf mit einem Hauch von Demokratie? Wer sehen will, was bislang in Kuwait schiefläuft, muss ins Taxi steigen und über das Meer fahren. Das eindrucksvollste Beispiel kollektiver Fehlplanung zieht sich wie ein schier endloses Band aus Beton über die Bucht von Kuwait. Die Sheikh Jaber al-Ahmed al-Sabah-Brücke, benannt nach dem verstorbenen Emir, fast 40 Kilometer lang und an Langeweile und unspektakulärer Anmutung kaum zu überbieten. Eine der längsten Straßenbrücken der Welt. Vor 5 Jahren wurde sie fertiggestellt, gebaut für 3 Milliarden US-Dollar Staatsgelder, während in der Stadt die Straßen marode sind. Und das Problem? Die Brücke wird kaum benutzt. Der Taxifahrer schüttelt verwundert den Kopf. Was wollen wir denn hier? Unser Auto ist zeitweise das einzige, das Kilometer für Kilometer über das Meer fährt. Keine Überraschung. Denn das Wunderbauwerk endet ja auch im Nichts. Auf der anderen Seite kommen nur einige Buckelpisten und von Sand überwehte Straßen. Eine leere Whiskyflasche liegt am Straßenrand in einem Land, in dem Alkohol strengstens verboten ist. Hierhin verirrt sich nur, wer sich verirren möchte. Was immer sich die Machthaber mit dem Brückenbauwerk gedacht haben, Zu nützen scheint es derzeit kaum jemandem. Dringend benötigte Projekte brauchen dagegen ewig, bis sie umgesetzt werden. Überall in Kuwait sieht man den Sanierungsstau, holprige Straßen, renovierungsbedürftige Häuser. Und das in einem Land, das vor dem Zweiten Golfkrieg eine Vorzeigenation am Golf war. Als man in den 50er Jahren Erdöl entdeckte, wurde Kuwait unfassbar reich, galt in den 60er und 70er Jahren als das modernste und reichste Land des Nahen Ostens, lockte hunderttausende Gastarbeiter an. Immer noch ist Kuwait eines der reichsten Länder der Erde, aber der Lack ist ab und der aufgeblähte Wohlfahrtsstaat verschlingt Millionen aus der Staatskasse.
We had that passion in the 60s and 70s and we lost it.
Unternehmer Khaled Al-Khaled war bis vor kurzem Mitglied der Nationalen Handelskammer und er nimmt kein Blatt vor den Mund.
Mit diesem Parlament kamen wir nicht voran. Wir brauchen jemanden, der jetzt handelt, schnell handelt. Es war richtig, dass der Emir das Parlament aufgelöst hat. In diesem Land wurde gestohlen. Korruption ist ein großes Problem. Immer ging es nur um Geld, Geld, Geld. Wir brauchen jetzt Wachstum und Entwicklung, mit oder ohne Parlament.
Mit neidvollen Blicken schielen Unternehmer wie Khaled Al-Khaled auf die Wirtschaftsentwicklungen in Dubai oder Abu Dhabi, Katar oder Saudi-Arabien. Dort boomt seit Jahren die Wirtschaft. Kuwait fühlt sich abgehängt. Und Schuld daran sei, da ist sich Al-Khaled sicher, die Demokratie.
Democracy doesn't work anywhere in the world.
Demokratie funktioniert einfach nicht, nirgendwo auf der Welt. Wie viele Menschen haben auf einem Schiff das Sagen? Ein Kapitän oder 10? Wie willst du denn mit vielen Menschen ein ganzes Land effektiv führen?
Demokratie in einem Golfstaat? Was angesichts autokratisch regierter Länder wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate oder Katar undenkbar scheint, war in Kuwait bislang zumindest ein Stück weit Realität. Ein Ansatz von offenem politischem Diskurs, freier Meinungsäußerung prägte dieses kleine Land am Golf, das in vielem so anders ist als seine Nachbarstaaten. Kuwait ist der einzige Golfstaat, in dem die Regierung und die Herrscherfamilie teilweise von einem gewählten Parlament kontrolliert wird. Doch weitreichende Macht bleibt immer beim Emir. Ist die Demokratie in Kuwait also nur ein Deckmantel für die monarchisch-autokratischen Strukturen? Schaufensterdemokratie nennen es Kritiker. Fest steht, persönliche Kritik am Emir ist nicht erlaubt und Zensur gibt es auch. Doch immerhin möchte man sagen, war es bislang offenbar möglich, politische Entscheidungen öffentlich in Frage zu stellen und daran mitzuwirken.
Kuwait hat seit 1962 eine Verfassung, die zu freien Parlamentswahlen aufruft. Mal abgesehen von ein paar Ausnahmen wurde seit den 60er Jahren ein Parlament gewählt und dieses hat die Macht mit der Regierung geteilt. In der Regierung ist der Premierminister immer ein Mitglied der Herrscherfamilie und er benennt die Minister der Regierung. Aber das Parlament kann die Minister ihres Amtes entheben. Wir sehen hier eine Gewaltenteilung zwischen dem Parlament und der Monarchie, zwischen der legislativen und der exekutiven Macht.
Michael Herb ist Professor für Politikwissenschaft an der Georgia State University und beschäftigt sich seit Jahren mit der Politik Kuwaits.
Die Verfassung regelt eine Gewaltenteilung, die aber in vielem problematisch ist. Der Nachteil ist, dass wir zwei Machtsysteme in einem Land haben, Monarchie und Demokratie. Das System funktioniert nur, solange sich die beiden Gruppen akzeptieren. Wir sehen hier Parallelen zu konstitutionellen Monarchien in Europa im 19. Jahrhundert, wie in Großbritannien, Belgien, Norwegen oder Schweden. Dort wurde der Konflikt gelöst, indem das Parlament, das demokratische Prinzip, irgendwann die Oberhand gewann und der Monarch zur Galionsfigur wurde. Aber es gab eine Übergangsphase und Kuwait befindet sich mitten in einer solchen Übergangsphase. Es ist schwierig, die Macht zu teilen.
Die Folge der geteilten Macht, was in der Theorie gut klang, war in der Praxis eine Katastrophe. Islamisten und andere konservative Kräfte dominierten die Nationalversammlung, verhinderten dringend nötige Reformprozesse. Jeder Stamm, jede Familie versuchte, ihre eigenen Pfründe zu sichern. Selbst die Herrscherfamilie war in sich zerstritten. Die Politik drehte sich um sich selbst und lähmte das ganze Land, unfähig, Entscheidungen zu fällen. Und die Kuwaitis wählten und wählten, bis ihnen die Lust am Wählen verging. Die Meinungen in der Bevölkerung zur Entscheidung des Emirs gehen weit auseinander. Künstler Mohammed Sharaf hat Angst, seine Freiheit zu verlieren. Andere sagen, die Zäsur des neuen Emirs sei richtig gewesen, um das Land endlich handlungsfähig zu machen.
Wir mögen es autokratisch nennen, doch die Kuwaitis halten es für effektiv.
Und Handlungsfähigkeit scheint wichtig zu sein in einem kleinen Ölstaat, der geografisch eingequetscht zwischen den riesigen, mächtigen und manchmal gefährlichen Nachbarn liegt. Im Norden der Irak, im Süden Saudi-Arabien, im Osten der Iran. Es gibt auch viele kritische Stimmen, Menschen, die sich Sorgen machen, dass ihr Staat das letzte Fünkchen politische Freiheit verliert und sich einreiht in die Liga der gnadenlosen Autokraten am Golf, die das politische Geschehen weitgehend bestimmen, von Saudi-Arabien bis Katar, Bahrain bis zu den Emiraten. Ist die Freiheit in Kuwait in Gefahr?
Bis Mai war Kuwait eines der politisch freisten Länder im Nahen und Mittleren Osten, auf jeden Fall am Golf. Ja, es gab rote Linien, zum Beispiel, dass man nichts Schlechtes über den Emir sagen durfte. Aber es war möglich, die Regierung offen zu kritisieren, einen Minister im Parlament in die Zange zu nehmen oder ihm das Misstrauen auszusprechen. Aber seit dem Tag, als der Emir das Parlament aufgelöst hat, wurde Kuwait wie die anderen Golfstaaten. Wir sehen ja, wie in Saudi-Arabien Dissidenten eingesperrt sind, wie es gefährlich ist, offen zu sprechen. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diesen Weg könnte Kuwait auch einschlagen.
Die Stimmung in Kuwait ist angespannt. Jedes Wort werde auf die Goldwaage gelegt, heißt es. Selbst eigentlich laute Kritiker und selbstbewusste Stimmen trauen sich plötzlich nur noch, vorformulierte Texte vorzulesen. Es habe bereits Verhaftungen gegeben, heißt es. Wird Kuwait zur Diktatur? Im Land herrscht ein Klima der abwartenden Angst, ein vorsichtiges Beäugen der aktuellen Entwicklungen. Ohne Demokratie sei Kuwait undenkbar, betont die 38-jährige Haya Al-Makrun.
Wir dürfen unseren Glauben an die Demokratie nicht verlieren. Denn das sind unsere Rechte, auf die wir niemals verzichten werden.
Wir treffen Haya in einem Coffeeshop in einem Vorort von Kuwaitstadt. Die junge, selbstbewusste Frau trägt einen Designeranzug und die halblangen Haare offen. Sie will in ihrem erzkonservativen Heimatland politisch Karriere machen. Und sie sieht die Demokratie in Gefahr.
Ich will, dass wir zum demokratischen Leben und zur Parlamentsarbeit zurückkehren. Viele meiner Freunde haben ihren Job verloren, weil sie für Parlamentarier gearbeitet haben. Wir dürfen nicht alle für das Fehlverhalten einzelner Parlamentarier bestraft werden. Kuwait ist ein demokratisches Land. Wir sind es gewohnt, überall zu wählen, sogar in Sportclubs. Wahlen fließen durch unser Blut. Auf Parlamentswahlen zu verzichten, wäre eine Katastrophe.
Es sind oft die jungen, hochgebildeten Frauen, die in Kuwait für die freie Meinungsäußerung kämpfen, für ein wenig Modernität und politische Freiheit im streng konservativen Land, in dem Musik- und Tanzveranstaltungen ebenso undenkbar sind wie der Genuss von Alkohol. Konservative islamistische Kreise sind seit dem Ende des Golfkriegs mächtig geworden in Kuwait. Gesellschaftliche Freiheit müssen sich vor allem Frauen oft hart erkämpfen. Und auch in der Politik haben sie es schwer. Nur ganz wenige Frauen waren bislang im Parlament vertreten. Immerhin, Haya trägt ihre Haare offen und spricht offen. Niemand verbietet uns das bislang, betont sie. Diese Freiheit gäbe es in Kuwait. Doch wie lange noch?
Hallo!
In einem etwas heruntergekommenen Haus in der Innenstadt von Kuwait hat Mohammed Sharaf mit anderen Künstlern zusammen sein Atelier. Im Flur stehen die neuesten Werke. Jeder Winkel des Raumes ist vollgestopft mit Postern und Kunstdrucken. Mohammed ist Grafiker und politischer Künstler, hat schon mit so mancher kritischer Aktion für Schlagzeilen gesorgt. Eine einzige Karikatur von ihm, so erzählt man, habe es vor einigen Jahren geschafft, ein umstrittenes Zensurgesetz zu stoppen. Gerade hat er eine neue Fotoausstellung eröffnet. Sie heißt After the End, nach dem Ende, und zeigt verlassene Orte, sogenannte Lost Places in Kuwait.
Wir haben so viele verlassene Orte in Kuwait. Überall, sogar hier in der Stadt, Gebäude, die in den 60er Jahren modern waren und dann wurden sie alt, uralt. Kuwait ist anders als die anderen Länder. Nach dem Golfkrieg sind wir einfach nicht mehr zur Normalität zurückgekehrt.
Die jüngsten Veränderungen im Land sieht Mohammed mit Sorge.
Wir
haben hier gewisse Freiheiten als Künstler.
Wir haben nicht die volle Freiheit, aber zumindest etwas. Leute wie ich brauchen ein Ökosystem, das uns nicht blockiert. Ich erwarte keine Unterstützung vom Staat, aber dass sie uns machen lassen. Ich habe Angst, diese Freiheit irgendwann zu verlieren. Sie ist so wichtig für unser Leben. Ich will die Freiheit behalten. Ich will sie nicht verlieren.
Vor allem hofft Mohammed, dass Kuwait nicht zu einer zweiten, perfekt designten künstlichen Welt wie Dubai wird, in der nichts mehr an die eigene arabische Identität zu erinnern scheint, sondern dass Kuwait seinen mitunter etwas heruntergekommenen, spröden Charme behalten kann, mit vielen Lost Places und mit einer Seele.
Wir brauchen eine starke Identität, die dem Volk dient und den Willen des Volkes respektiert. Dass die Vielfalt der Menschen, die an diesem Ort leben, ihn prägt, das ist, worauf ich hoffe. Wir haben all das Potenzial, aus diesem Land einen erfolgreichen, bereichernden Ort zu machen. Wir nutzen diese Möglichkeiten nur nicht. Das macht mich traurig. Ich mag die Idee nicht, das nächste Dubai zu werden. Das wäre ohne Leben, ohne Seele.
Wie solch eine designte Zukunft für Kuwait aussehen könnte, lässt sich in einer der großen Malls des Landes erahnen, einem Einkaufszentrum. Eine komplette europäische Stadt mit kleinen Ziegelsteinhäuschen, prachtvollen, stuckverzierten Gebäuden und Plätzen, die an die schönsten von Paris erinnern, sind originalgetreu Fassade für Fassade nachgebaut worden. Eine gigantische Kopie Europas aus Pappmaché und Farbe unter einer großen Plexiglashaube. Der Muezzin ruft auch im Einkaufsparadies zum Gebet, inmitten der künstlichen mitteleuropäischen Illusion am Golf. Ein Sehnsuchtsort für die reisefreudigen Kuwaitis mit angenehmen Temperaturen, während es draußen im Sommer lebensfeindliche über 50 Grad heiß wird, flaniert man hier frühlingshaft mit Sommerjäckchen im Wind der Klimaanlage. In einer Ecke ruht sich Nabil aus. Der Gastarbeiter aus Nepal lebt schon seit Jahren in Kuwait. Doch an das Heimweh und die Hitze werde er sich nie gewöhnen, sagt er.
Es ist so heiß draußen. Kuwait ist einer der heißesten Orte im Nahen Osten, vielleicht sogar auf der Welt. Es wird hier bis zu 60 Grad heiß. Die Behörden geben das nicht zu, weil dann niemand mehr draußen arbeiten dürfte. Sie sagen immer, es ist nur um die 50 Grad, aber es wird noch viel heißer.
In Kuwait ist es im Sommer draußen kaum auszuhalten. Rund um die Uhr laufen im Wüstenland die Klimaanlagen. Selbst wer in Urlaub fährt, lässt die Klimaanlage an, damit die Möbel nicht kaputt gehen. Der enorme Stromverbrauch macht selbst dem reichen Kuwait zu schaffen. Kürzlich verkündete die Regierung geplante Stromausfälle von circa 1 bis 2 Stunden täglich, um das Netz zu entlasten. Die mangelnde Lebensqualität durch die Hitze und dazu den Klimawandel beklagt auch Fatma, die Ökoaktivistin.
Wir sind eingesperrt in Räumen mit Klimaanlage. Spaß haben wir nur in Einkaufszentren, in geschlossenen Räumen. Und ja, diese Orte verbrauchen sehr viel Energie und Ressourcen. Ich genieße jede Minute, die ich im Winter mal rausgehen kann. Im Sommer ist es nicht auszuhalten. Das Auto brennt förmlich. Du verbrennst dich am Anschnallgurt und musst die Klimaanlage vorher anmachen, bevor du einsteigst. Wir leben nur in Boxen, nur drinnen. Das ist traurig.
Der Umgang mit dem Klimawandel bedeutet für Kuwait wohl eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Und das in einem Land, dessen Reichtum vom Verkauf von Öl und Gas abhängt und das dieses Modell noch für möglichst viele Jahre fortsetzen will. Dass CO2-Emissionen schuld seien am Klimawandel, sei eine haltlose These, versichert uns ein Mitarbeiter aus der Ölbranche in Kuwait. Das, Zitat, ganze Getue um diese Klimakonferenzen sei eigentlich völlig sinnlos. Gleichzeitig räumt er freimütig ein, dass die Luftverschmutzungen in Kuwait um ein Vielfaches über dem Grenzwert liegen. Während in Saudi-Arabien die Vision 2030 verkündet wurde, um das Land vorzubereiten auf eine Zeit nach dem Öl und die Vereinigten Arabischen Emirate massiv in erneuerbare Energien investieren, laufen in Kuwait unaufhörlich die Ölpumpen und die selbsterklärte Vision 2035 wirkt unendlich weit weg. Wie weit ist der Ölstaat Kuwait bereit, sich für die Zukunft aufzustellen?
Und wen nehmen sie dabei mit? Die eigene kleine, reiche und oft sehr konservative Bevölkerung? Oder auch die Millionen Gastarbeiter? Zwei Drittel der knapp 5 Millionen Einwohner Kuwaits sind Ausländerinnen und Ausländer, darunter allein rund 1 Million Inder. Aber auch hunderttausende Menschen aus Ägypten, Bangladesch, Nepal und Pakistan schuften täglich in Kuwait, um all die anfallende Arbeit zu verrichten, geeint im Heimweh und in kollektiver Langeweile. Hier gibt es ja nichts zu tun, außer arbeiten, essen, schlafen und shoppen, sagt ein Inder achselzuckend, und fürs Shoppen haben wir kein Geld. Und ein ägyptischer Koch flüstert mit Tränen in den Augen, erst wollte ich unbedingt hierher und jetzt möchte ich am liebsten wieder weg. Mit seinen Gastarbeiterkameraden sei er vereint im Unglücklichsein. Sie leben oft unter schwierigen Bedingungen, in ärmlichen Vierteln. Erst kürzlich wurden bei einem Brand Dutzende Gastarbeiter getötet, als eines der Häuser komplett in Flammen aufging. Die Veränderungen im Land bekommen sie alle mit. Auch bei den Gastarbeitern sind sie Gesprächsthema Nummer eins. Viele sehen, dass Kuwait ein bisschen freier war als die anderen Länder am Golf, aber die mangelnde Entwicklung des Landes, das kaputte System und der Stillstand, die Langeweile nerven auch sie.
Kuwait entwickelt sich nicht. Dubai, Katar, Saudi-Arabien dagegen boomen.
Sagt uns der indische Taxifahrer auf dem Weg zu den Wassertürmen an der Uferpromenade. Er lächelt. Nach mehr als 20 Jahren Kuwait kennt er dieses Land besser als seine Heimat und wird doch immer ein Fremder bleiben. Und dann stehen wir unter den Wassertürmen, dem Wahrzeichen von Kuwait, das von unten aussieht, als wären große grüne Bälle aufgespießt worden, auf riesige Zahnstocher aus Beton, wie ein Journalist mal treffend schrieb. Auch hier scheint die Zeit in den 80er Jahren stehen geblieben zu sein. Nur eine neu eingerichtete Ladestelle für E-Autos auf dem Parkplatz davor lässt erahnen, dass Kuwait ihn doch irgendwie schaffen will, den Sprung ins 21. Jahrhundert. Die Frage ist, wie der lähmende Stillstand im Land aufgehoben werden kann. Wie und um welchen Preis? Vielleicht um den Preis des letzten Bisschens Demokratie, der letzten kleinen Freiheit am Golf.
Die letzte kleine Freiheit am Golf. Anna Osius hat sich in Kuwait umgehört, wo im Mai das Parlament aufgelöst wurde. Und die große Frage für die Zukunft nun lautet, ob dies Fortschritt mit sich bringen wird oder eher nicht. Für die Weltzeit war es das heute. Hier vielleicht noch ein Hörtipp für euch, warum in der serbischen Hauptstadt Belgrad so viele Immobilienkäufe in Cash getätigt werden und was das mit der Wohnungsnot in der Stadt zu tun hat. Das ist eine Frage, um die es hier in einer der nächsten Folgen geht. Wir freuen uns dann natürlich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.